Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Friederike Gramm mit Martin Blaschka vom WIC2-Institut.
Martin Blaschka ist Leiter des Bereichs Innovationsnetzwerk und Veranstaltungen am WIC2-Institut und leitet in dieser Funktion das institutseigene Zentrum für Innovation und Netzwerk im Gesundheitswesen, ZING. Er berät Anbieter von Gesundheitsinnovationen zum Markteintritt in die Regelversorgung, organisiert regelmäßige Innovationsformate, insbesondere Hackathons, und ist Mentor bei zahlreichen Healthcare-Startup-Acceleratoren sowie Inkubatoren in Deutschland.
Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank. Ich freue mich, heute virtuell hier zu sein.
Ja, schön. Du arbeitest am WIC2-Institut. Das WIC2-Institut ist vielen Personen in der Gesundheitspolitik und Wirtschaft ein Begriff. Aber was macht das Institut genau?
Ja, ein Teil der Antwort verbirgt sich tatsächlich bereits im Namen. WIC2 ist nämlich eine Abkürzung und steht für Wissenschaftliches Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystemforschung. Und da haben wir auch tatsächlich zwei der Tätigkeitsfelder direkt aufgeführt, auf denen unser Schwerpunkt liegt. Die weiteste Klammer, die ich um das fassen kann, was wir am Institut machen oder schaffen, wäre das tatsächlich Forschung und Datenanalysen im Gesundheitswesen. Das heißt, wir forschen beispielsweise zu ärztlichen Vergütungssystemen, zum Finanzausgleich in der GKV, zu indikationsspezifischen Fragestellungen und zur Entwicklung der Versorgungsrealität in Deutschland, unter anderem auch mit einem Fokus auf Real-World Evidence, also Routinedatenanalysen. Und uns treibt gerade im Moment natürlich auch verstärkt das Thema Marktzugang um und das neben klassischen Arzneimittel- und Medizinprodukten nun auch jüngst für digitale Gesundheitsinnovationen.
Du beschäftigst dich ja gerade mit dem, was du gesagt hast, dem Marktzugang von beispielsweise digitalen Gesundheitsanwendungen aus der wissenschaftlichen Sicht. Ja. Was machst du da genau? Was ist da so wissenschaftlich dran?
Vielleicht nochmal vorab gestellt. Ich denke, viele Personen haben mittlerweile ein gutes Bild davon, was digitale Gesundheitsanwendungen sind. Aber für die, an denen das gegebenenfalls vorbeigegangen ist, wir reden hier quasi über digitale Angebote und Medizinprodukte in niedrigen Risikoklassen, die Versorgung der Versicherten in Deutschland verbessern sollen. Da wurde ja im Rahmen des Digitale Versorgungsgesetzes wurden die entsprechenden Rechtsgrundlagen dafür geschaffen. Der Klassiker hier wären beispielsweise Gesundheits-Apps. Aktuell haben wir 15 solche Ligas gelistet und spannend dabei ist vor allem, dass es nicht vor allem abweichend zu anderen Marktzugangswegen, man muss nicht unbedingt einen Mehrwert auf reiner medizinischer Ebene nachweisen, also Mortalität, Morbidität oder Lebensqualität, sondern es zählen auch sogenannte patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserungen. Das heißt, eher weichere Faktoren, gegebenenfalls auch Prozess- und strukturbedingte Vorteile, also ganz praktisch gesprochen. Beispielsweise, wenn eine App den Zugang zur Versorgung verbessert, zum Beispiel für die ländliche Bevölkerung oder die Compliance erhöht oder Gesundheitskompetenz schafft, dann sind das eben auch Mehrwerte, die über eine solche Liga abgebildet werden können. Und so viel vielleicht kurz einleitend. DIGA sind für uns natürlich ein unheimlich spannendes Feld. Die Frage, wie kommen innovative digitale Angebote in die Versorgung, ist generell keine neue im Gesundheitswesen und auch keine neue für uns, denn tatsächlich schon lange vor dem Bekanntwerden oder gar Inkrafttreten des DIGA-Antragsverfahrens haben wir derlei Produkte und Services begleitet, zum Beispiel als Evaluator in Innovationsfondsprojekten, zum Beispiel auch in GBA-Bewertungsverfahren. Also für uns war es maßgeblich tatsächlich eine Transferleistung, die angestoßen werden musste, um letztlich unsere Erfahrung in der Studienkonzeption dann auch auf das neue regulatorische Gerüst des DIGA-Antrags anzupassen. Und als sehr digital affines Institut tatsächlich. Wir haben sehr, sehr viel mit den Themen Datenanalysen, KI, generelle Innovationen im Gesundheitswesen zu tun, kam der DIGA Fast Track natürlich sehr willkommen. Das vor allem auch deswegen, weil wir es jahrelang durchaus nicht einfach hatten, zum Beispiel innovative Startups von der Wichtigkeit eines wissenschaftlichen Nutzennachweises zu überzeugen. Ja. Nun haben wir den Vorteil, dass die Hersteller von digitalen Gesundheitsangeboten schon ganz formal auf eine unabhängige Institution zurückgreifen müssen. Also beispielsweise, Genau, die müssen Studien machen, beziehungsweise, und das ist auch eine Besonderheit dieses SIKA-Antragsverfahrens, wenn sie noch keine Studienergebnisse vorliegen haben, dann ist es auch möglich, ein Evaluationskonzept einzureichen und dann die Studie innerhalb eines 12-monatigen Erprobungszeitraums durchzuführen. Und auch dieses Evaluationskonzept dürfen sie im Zweifelsfall nicht selber erstellen, sondern brauchen dafür eine herstellerunabhängige Institution. Und das ist zum Beispiel eine der Forschungsleistungen, die wir dann übernehmen können am WIC 2.
Okay. Und warum ist die wissenschaftliche Begleitung von DIGA jetzt so wichtig?
Genau, also zum einen neben der reinen Erstellung von Evaluationskonzepten, Studienkonzepten, ranken sich natürlich noch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Leistungen drumherum. Wenn der BfArM-Antrag erfolgreich durchgeht, wartet ja noch eine Preisverhandlung mit dem GKV-Spitzenverband, den man idealerweise mit gesundheitsökonomischen Analysen unterfüttern sollte. Im Vorfeld bietet es sich natürlich an, gegebenenfalls auch strategisch zu überlegen, in welchem Indikationsgebiet oder in welche Form der Regelversorgung ich überhaupt eintreten möchte. Also da ranken sich noch ein paar Leistungen drumherum. Ansonsten, wie bereits gesagt, wir haben natürlich den Vorteil, dass Hersteller schon von Gesetzes wegen nicht alle Leistungen selbst erbringen können und dürfen, zum Beispiel das Evaluationskonzept. Aber das ist hier gar kein Nachteil aus unserer Sicht. Denn selbst wenn es ein Hersteller wollte, er könnte kaum alle Aspekte selbst leisten. Wir sprechen hier über eine detaillierte Studienplanung inklusive Evaluationskonzept, Rekrutierung, Studienzentren, statistischem Analyseplan, Ethikvotum. Das ist alles hochkomplex und keineswegs innerhalb von wenigen Wochen erledigt, selbst wenn das erfahrene Wissenschaftler machen. Wir sprechen hier über Dokumente, die wirklich vielseitigen Input brauchen, Recherchen, intensive Diskussionen, Zuarbeiten und gut und gerne insgesamt dann dreistellige Seitenzahlen aufweisen. Also das ist ein Punkt, dieser positive Versorgungseffekt, der nicht ohne Grund am Ende maßgeblich ist für die Einzelfallentscheidung des BfArM, denn es ist am Ende tatsächlich auch der Punkt, der mit am intensivsten geprüft wird und mit am komplexesten ist. Darüber hinaus gibt es tatsächlich zahlreiche Einflussfaktoren und Stellschrauben, die sich zum einen natürlich auf ein Studiendesign auswirken, zum anderen aber auch auf das eigentliche Produkt. Führt man beispielsweise eine RCT durch oder plant eine RCT, also eine randomisierte klinische Studie, so fast das höchste Evidenzniveau, was man hier liefern kann, so hat man gegebenenfalls später Vorteile bei einer Preisverhandlung mit dem GKV-Spitzenverband, zumal bislang alle gelisteten DIGA eine RCT beziehungsweise ein entsprechendes Studienkonzept vorweisen können. Auf der anderen Seite sagt das BfArM aber auch ganz klar, wer eine RCT durchführt oder plant, der wird auch mit den Maßstäben einer RCT bewertet. Das heißt, man macht sich hiermit natürlich auch höhere Aufwände. Das ist immer eine Abwägungssache. Und was ich im Grunde damit sagen möchte, unter der Spitze des Eisbergs positiver Versorgungseffekt, den man im Herstellerleitfaden des BfArM liest, liegt tatsächlich eine geballte Masse an strategischen Entscheidungen, an wissenschaftlichen Dokumenten und Prozessen. Da sollten Hersteller nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Es wird ja immer gesagt, dass DIGA sehr wissenschaftlich erstmal belegt werden müssen, es müssen Studien gemacht werden, es wird Evidenz nachgewiesen und dann erst dann würde das BfArM eine DIGA genehmigen. Ist das denn so, dass DIGAs wissenschaftlich genug begleitet werden oder wie schätzt du das ein?
Genau, DIGA haben natürlich einen starken Bezug zu den wissenschaftlichen Anforderungen, die gestellt werden. Nicht umsonst ist neben diesen Grundanforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Qualität gerade der zweite große Punkt wirklich der Versorgungseffekt. Und unserer Meinung nach ist das auch sehr deutlich angekommen bei den Herstellern. Also das ist durchaus gegeben. Dennoch, und das kann man den Herstellern kaum verübeln, herrscht oftmals noch eine falsche Vorstellung davon, was wirklich dahinter steckt. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, bei dem der Herstellerleitfaden des BfArM so zugänglich und gut geschrieben er ist, an der Stelle ein wenig in trügerischer Sicherheit wiegt. Denn viele der Punkte, die das BfArM letztlich unter dem Punkt allgemeine wissenschaftliche Standards zusammenfasst, sind nicht selbsterklärend für die Hersteller, vor allem wenn sie nicht im wissenschaftlichen Kontext vorher unterwegs waren. Also dass ich eine letztlich die, neben dem eigentlichen Evaluationskonzept noch die komplette Studienplanung brauche, inklusive statistischem Analyseplan, im besten Fall noch mit einer Best- und Worst-Case-Analyse. Das ist nicht selbsterklärend. Oder dass ich für die Durchführung einer Studie in Deutschland eigentlich immer ein Ethikvotum brauche. Das ist auch nicht allen klar. Und das sind einfach Punkte, wo, glaube ich, noch mehr Aufklärungsarbeit auch geleistet werden müsste, wo vielleicht auch der BfArM-Herstellerleitfaden etwas aufgebohrt werden müsste, um diese falsche Erwartungshaltung auch etwas zu reduzieren an der Stelle.
Beratet ihr, also vom WIG2-Institut, Gesundheitsstartups? Also könnte ich zu euch kommen und sagen, ich habe hier eine App und ich weiß nicht, was ich machen muss, um zugelassen zu werden?
Genau, also wir bieten Beratungsleistungen an, aber letztlich immer forschungsnahe Beratungsleistungen. Das heißt, wir können natürlich auch mit unseren Datenbanken schauen, wo könnte man sich mit der Gesundheits-App im Idealfall bewegen, in welchen Versorgungsbereichen, wo sehen wir auch Versorgungslücken, was ist am Ende auch gegebenenfalls der potenzielle Ersparnis für die GKV, für die Beitragszahler, die am Ende die Liga bezahlen müssen. Also da können wir auf verschiedenen Ebenen unterstützen und im Kern dann natürlich auch bei den entsprechenden Forschungsleistungen für den Liga-Antrag.
Mhm. Neben den Liga gibt es ja noch andere Innovationen, die im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen ihren Platz finden. Was ist da denn so für dich besonders spannend?
Spannend sind natürlich für uns immer die Zugangswege, die am Ende auch in den ersten Gesundheitsmarkt führen, also in die Regelversorgung, jetzt unabhängig von vom Selbstzahlermarkt. Aber wenn wir uns anschauen, wie kommen wir quasi in eine Erstattungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen, zumindest wie es angedacht ist. Das ist zum einen natürlich das Thema Innovationsfonds ganz spannend, der vom jüngst auch innerhalb der Gesetzes Neuregulierung der letzten Jahre etwas reformiert wurde. Das heißt, wir haben da teilweise ein neues Verfahren, das etwas niedrigschwelliger ist, das zweiteilig ist. Das heißt, ich muss nicht einen kompletten riesigen Antrag ausarbeiten, sondern ich kann erstmal einen etwas kürzeren Antrag stellen. Der wird bearbeitet und ich habe dann quasi eine zweite, ausführlichere Stufe, für die ich dann aber auch schon eine Förderung bekomme. Also da hat sich ein bisschen was getan. Das begrüßen wir sehr, dass weil der Zugang niedrigschwelliger geworden ist. Mhm. Ansonsten haben wir neben den selektivvertraglichen Lösungen, wie sie bis jetzt vorherrschend sind, also vor allem im Rahmen der integrierten Versorgung nach Paragraph 140a, jetzt noch ein paar schöne Paragraphen tatsächlich in unserem 5. Sozialgesetzbuch dazu bekommen. Nur beispielhaft zu erwähnen, der Paragraph 68, seinen Unterkategorien A und B. Was da sehr spannend ist, dass gesetzliche Krankenkassen tatsächlich mehr Kompetenzen und Rechte eingeräumt bekommen haben, um Versorgungsinnovationen auch zu fördern. Sie können beispielsweise sich finanziell auch beteiligen. Sie können verstärkt beispielsweise Gesundheits-Apps mit Herstellern zusammen entwickeln. Und was bislang tatsächlich nicht möglich war, sie haben auch erweiterte Kompetenzen, um ihre eigenen Datenbanken, die ja sehr mächtig sind mit ihren GKV-Routine-Daten, intern gewinnbringend zu nutzen. Also auch zu schauen, welcher meiner Versicherten könnte denn hier von einem bestimmten Versorgungsangebot profitieren und sofern er zustimmt oder sie, kann man ihn oder sie dann auch entsprechend anschreiben und darauf hinweisen. Das sind zum Beispiel Neuerungen, das war vor 2 Jahren eben noch nicht möglich und das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen, die wir hier verfolgen.
Okay, meine abschließende Frage und ein anderes Thema. Du organisierst auch viele Healthcare-Hackathons. Was passiert bei so einem Hackathon und was kann so eine Veranstaltung?
Genau, also am WIG2-Institut verantworte ich persönlich unsere Innovationsplattform. Das Xing, das Zentrum für Innovation, Netzwerk im Gesundheitswesen. Und in dieser Funktion betreue ich eben neben den Digital Health-Themen auch unsere Veranstaltungen und wir haben dort einen Fokus auf innovationsgetriebene Events, zum Beispiel Hackathons, also Ideenmarathon, die über mehrere Tage gehen und letztlich zur Identifizierung und Förderung neuer Ideen im Gesundheitswesen führen sollen. Wir haben dort mehrere Formate selbst initiiert. Wir machen jährlich einen großen Krankenkassen-Hackathon. Wir haben jetzt seit letztem Jahr auch einen Hackathon für Altern und Pflege initiiert und wir sind außerdem Mitveranstalter der Healthcare-Hackathon-Reihe, bei der unter anderem auch das HIH, also das Health Innovation Hub am Bundesgesundheitsministerium involviert ist. Da sind wir Mitveranstalter. Und wir sehen in diesen Formaten tatsächlich ein großes Potenzial, um sowohl etablierte Akteure der Versorgung oder generell des Gesundheitswesens und frische, junge Ideengeber, Startups, vielleicht auch Gründer oder Gründerinnen, die noch in der Ideenphase sind, zu vernetzen, zusammenzubringen und letztlich an neuen Ideen zu arbeiten, die da im Vordergrund stehen sollen. Das ist im Endeffekt unser Ziel. Und wenn da am Ende entweder eine spannende Ausgründung erfolgt oder die Ideen letztlich vielleicht auch in Kooperation oder bei einem der Partnerunternehmen, bei einer Krankenkasse oder bei einem Klinikum weitergetrieben werden und am Ende dann nach 1-2 Jahren Reife vielleicht der Versicherte oder der Patient profitiert, dann sind wir da überaus glücklich.
Okay, ihr seid quasi eine Ideenwerkstatt, wo Ideen entstehen.
Genau, in sehr komprimierter Form, also über 3-4 Tage geht so ein Hackathon-Format und es ist eine unglaublich gute Gelegenheit, um mal aus den Alltagsstrukturen auszubrechen. Ich glaube, wir alle kennen das, häufig verschwinden gute Ideen irgendwann auf Seite 2 und 3 der To-Do-Liste oder in irgendeiner einer Schreibtischschublade, weil man im operativen Alltag kaum dazu kommt, die nachzuverfolgen, beziehungsweise besteht in großen Unternehmen dann auch ab und an mal die Gefahr, dass das in irgendwelchen Projekten dann auch tatsächlich sehr, sehr viel Raum einnimmt. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, sich auf gut Deutsch gesagt mal 2-3 Tage wegzuschließen in motivierten Teams, die auch ad hoc gebildet werden im Idealfall. Also ich habe auch frischen Input durch verschiedene Teammitglieder mit verschiedenen Backgrounds, mit verschiedenen Expertisen, dort neue Ideen zu erarbeiten und zu fördern und wirklich jenseits aller Alltagsstrukturen in 3 Tagen etwas Neues zu schaffen. Und wenn man mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern spricht oder auch wir aus Organisatorenperspektive, es ist unglaublich, was man in so einem recht kurzen Zeitraum schaffen kann, wenn nicht ständig das E-Mail-Postfach aufblinkt oder die Tür aufgeht und irgendwelche Ad-Hoc-Aufgaben reinkommen. Also wir sind großer Verfechter dieses Formats.
Das glaube ich. Klingt spannend. Und ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit, Martin.
Vielen Dank, Friederike. Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.